Jesus lebt. Lass diese Tatsache einfach mal auf dich wirken, so wie wir das jetzt schon im Gottesdienst bisher schon mehrfach gehört haben. Jesus lebt, das ist eigentlich schon die tiefste geistliche Botschaft, die ich heute Morgen zu teilen habe. Er war tot, aber Jesus lebt. Wir Menschen, ich und du, wir haben einen unstillbaren Durst, wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Leben, jeder von uns. So sind wir einfach geschaffen. Und deswegen ist auch der Tod überall da, wo wir mit dem Tod in Berührung bekommen, ist das absolut dramatisch, weil das so brutal endgültig ist. Es ist etwas, jedes Mal, wenn wir damit zu tun haben, wenn irgendwie Menschen, die wir gekannt haben, die wir geliebt haben, wenn die aus dem Leben gehen, boah, dann denkt man so, eigentlich darf das gar nicht sein. Es kann doch nicht wahr sein und doch ist es so real. Ihr Lieben, Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort über Leid in dieser Welt. Jesus hat das letzte Wort über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Jesus wird letzte Gerechtigkeit schaffen. Und Jesus hat auch das letzte Wort über den Tod. Jesus hat auch das letzte Wort über deinen Tod. Jesus ist stärker. Das wollen wir heute Morgen feiern. Und ihr Lieben, ich finde es irgendwie mal angebracht, wenn wir diesem Jesus und der Kraft der Auferstehung, mit der er uns neue Hoffnung schenkt, heute Morgen mal nochmal einen kräftigen Applaus geben. Dankeschön. Ihr Lieben, wir haben echt was zu feiern. Jesus lebt. Und zu wissen, er ist da. Was macht das mit dir und mir? Was macht das für dich und mich für einen Unterschied? Sowohl jetzt für unsere Gegenwart, in dem Hier und Jetzt, wo wir leben, aber auch mit dem, womit wir in Zukunft rechnen. Was macht er das mit den Menschen damals, als Jesus auferstanden war? Wir haben vier Evangelien, alle vier Evangelien berichten davon, von diesem Auferstehungstag. Matthäus und Markus, die machen das eher zusammenfassend und grob. Lukas beschreibt das sehr viel ausführlicher. Und auf eine sehr persönliche Art und Weise, wie ich finde, tut es Johannes in seinem Evangelium. Und so habe ich mir gedacht, wir lesen heute Morgen mal die Auferstehungsgeschichte aus dem Johannesevangelium. Wir finden die in Johannes Kapitel 20. Ich lade heute Morgen dazu ein, wenn ihr die Bibel dabei habt, lasst sie vielleicht heute Morgen mal zu, schließt die Augen und versucht euch einfach mal in die Lage hineinzuversetzen, in das, was damals passiert ist, in die Personen, die beschrieben werden, hineinzuversetzen und ein Stück weit das so vor Augen sich auszumalen. Ich lese uns aus Johannes Evangelium Kapitel 20, 1 bis 10 erstmal. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Es werden hier mehrere Personen beschrieben. An dieser Stelle erstmal ganz wenige. Und eine Person, die hier kurz erwähnt wird, oder die im Prinzip mit der dieser Tag beginnt hier bei Johannes, das ist die Maria Magdalena. Viel wissen wir von dieser Maria Magdalena nicht, aber wir wissen, dass sie eine Person war, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ich weiß nicht, ich kann nur mutmaßen, wie 7 Dämonen in das Leben von Maria Magdalena gekommen sind. Vielleicht hat sie mit dem Gott Israels nicht viel zu tun gehabt, hat sich eher mit finsteren Dingen beschäftigt, hat sich auf okkulte Dinge eingelassen und irgendwann ist es so weit gekommen, dass Dämonen anfingen, von ihr Besitz zu ergreifen. Vielleicht war sie auch unschuldig, vielleicht haben andere sie, vielleicht ihre Eltern, ich weiß es nicht, irgendwie in diese okkulte Praktiken hineingebracht, wie auch immer. Wir wissen von ihr, 7 Dämonen hatten diese Maria Magdalena im Griff. Sie stand unter dem Einfluss von diesen dunklen Mächten und war denen im Prinzip hoffnungslos und auswegslos ausgeliefert. Und ich bin dankbar, dass ich nicht weiß, was es heißt, besessen zu sein. Aber ich stelle mir das so vor, das muss für diese Maria ein tägliches Horrorleben gewesen sein, was sie da erlebt hat. Und eines Tages begegnet sie diesem Jesus. Und dieser Jesus, er spricht ein Machtwort und auf der Stelle ist diese zerbrochene, diese gequälte Maria frei. Eine ganz neue Helligkeit, eine Leichtigkeit, eine Hoffnung, eine Weite ist in ihrem Herzen plötzlich da. Und so, glaube ich, ist sie diesem Jesus sehr, sehr verbunden gewesen. Und sie hat ihr Herz an diesen Jesus gehängt. Ich glaube, der Maria ist es völlig egal gewesen, was andere über Jesus gedacht haben. Ob die über Jesus gelacht haben, was sie über ihn gesagt haben, ob die den angezweifelt haben. Für sie war nur klar und für sie war wichtig, dieser Jesus, er hat mich freigemacht. Die musste den nicht theologisch einordnen. Das konnte sie auch gar nicht wahrscheinlich. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie es dieser Maria damals ergangen ist, dann wundert es mich gar nicht, dass sie eine von den Ersten ist oder vielleicht sogar die Erste, die an diesem Auferstehungsmorgen zum Grab geht. Jesus wurde in der Eile vor dem anstehenden Sabbat beerdigt, er wurde in ein Grab gelegt. Aber gescheit Zeit ist er wahrscheinlich nicht gewesen, Jesus die letzte Ehre zu geben, ihn gescheit einzubalsamieren. Und das musste doch irgendwie passieren. So fühlte die Maria. Und sie machte sich mit anderem auf den Weg zu diesem Grab. Außerdem war es ja so, wenn man schon beim Grab war, dann war man irgendwie näher an diesem Jesus. Und vielleicht würde das ja irgendwie helfen, so diesen Schmerz und diese Überforderung ein Stück weit zu verarbeiten. Nah bei diesem Jesus zu sein, auch wenn er tot ist. Jetzt kommt die zum Grab und das Ding ist leer. Und ich glaube, die Maria, die hat an diesem Morgen sowieso nicht mit vielen Dingen gerechnet. Aber mit einem leeren Grab schon gar nicht. Und in ihrer Verwirrung und in ihrer Hoffnungs- oder in ihrer Hilflosigkeit läuft sie ja zu Petrus und Johannes, die kennt sie, und erzählt denen, dass man, so ordnet sie das ein, diesen Jesus verlegt hat, der ist im Grab nicht mehr drin. So, das war ihre logische Erklärung, das war so das, was sie sich auf die Schnelle irgendwie zusammenreimen konnte. Und dann passiert etwas, wie ich finde, sehr Merkwürdiges. Johannes und Petrus, die springen auf und laufen zum Grab. Ich hätte mir das ja gerne mal irgendwie mit einer Drohne aus der Vogelperspektive angeguckt, ne, wie die beiden auf einmal so aus dem Haus rausschießen und sich dann wie so 2 kleine Punkte dann irgendwie so durch Jerusalem durchschlängeln. Der eine Punkt kriegt immer mehr Abstand zum anderen, weil Johannes irgendwie schneller war. Und irgendwann kommen die beiden Jünger beim Grab an. Johannes als Erstes. Es heißt, dass er sich erstmal nicht traute, dort reinzugehen, sondern erstmal sich nur irgendwie vorbeugte, da reinschaute. Ich weiß es nicht, warum, ihr Lieben. Vielleicht, weil er sich rituell nicht verunreinigen wollte. Ich weiß es nicht, kann sein. Auf jeden Fall kommt irgendwann Petrus, wahrscheinlich atemschnaubend dahinterher, kommt auch endlich beim Grab an und Petrus, der gab scheinbar nicht so viel auf Konvention. Ihn interessierte rituelle Unreinheit vielleicht auch weniger. Er war sowieso weniger ein Mann der Theorie, der stolperte da einfach rein und der wollte selber sehen, der wollte selber gucken. Und was er sieht ist, das Grab ist leer. Das stimmt, tatsächlich. Ich weiß nicht, was Petrus und Johannes in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist. Hat man Jesus gestohlen, wie später von den Soldaten auf Anweisung behauptet wurde? Kann eigentlich nicht sein. Welche Diebe stehlen eine Leiche aus einem bewachten Grab, was von den Römern echt hart bewacht wird, und haben dann auch alle Ruhe, irgendwie die Leiche aus den Leinen zu wickeln und das dann schön stilvoll und ordentlich zusammenzulegen und dann da zu hinterlassen, ergibt eigentlich irgendwie gar keinen Sinn. Hat man Jesus verlegt? Ja, wer soll das getan haben und warum? Ergibt auch irgendwie keinen Sinn. Ist er vielleicht... Nee, das kann nicht sein. Auferstanden? Das kann doch nicht sein. Fakt ist aber, das Grab ist leer. Das Alte Testament hatte den Messias, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung schon prophetisch beschrieben. In den Psalmen, in den Propheten. Jesus selbst hat es seinen Jüngern immer wieder erzählt und auch gesagt, Leute, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und die Jünger, als Jesus denen das mal erzählte, die haben dann angefangen zu überlegen und reflektiert, ja, was meint er wohl damit und wie könnte man das verstehen? Also die haben das wahrscheinlich irgendwie allegorisch interpretiert, was Jesus da gesagt hat, aber auf gar keinen Fall irgendwie wörtlich. Ja, und so wundert es auch nicht, dass die in dieser Situation scheinbar irgendwie völlig damit überfordert sind. Wäre ich auch gewesen. Aber wie Männer halt so sind, jetzt länger am Grab rumstehen, das macht auch keinen Sinn. Also geht man wieder nach Hause. Emotional überfordert, von der Sachlage irgendwie irritiert, das Ganze gar nicht wirklich einordnen könnt. So stelle ich mir das vor, wie das auf den Petrus irgendwie gewirkt haben muss. Und Jahre später hören wir von genau diesem Petrus, der dabei war, ganz andere Töne. Und ich möchte mit uns 2 Verse lesen aus dem 1. Petrusbrief. Es ist ein Brief, den Petrus schreibt an Christen, die herausgefordert sind, die Druck von außen erleben. Und er schaut hier zurück auf diesen Tag, an dem er selber dabei war, wo er ein Stück weit irgendwie auch im Mittelpunkt mit dabei war. Und hier hat er aber einen sehr anderen, einen sehr klaren Blick auf das, was am Auferstehungstag passiert ist und was damit zusammenhing, auch für ihn ganz persönlich. Lass uns mal lesen, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Das ist der gleiche Petrus wie am Auferstehungstag. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Dieser Petrus, der damals komplett überfordert war, der noch vieles nicht einordnen konnte, der sieht jetzt auf einmal mit ganz anderen Augen, was damals passiert ist, wovor er noch gar keine Ahnung hatte. Und er baut hier so eine Kette auf, um den Christen zu erklären, was mit diesem Auferstehungstag zusammenhängt. Und er beginnt mit Barmherzigkeit. Petrus weiß, dass wir in Gottes Augen geliebt sind. Petrus weiß, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Und aus dieser Liebe, aus dieser Barmherzigkeit heraus spricht Gott von schuldlos. Gott will Menschen gegenüber, dir gegenüber, barmherzig sein. Das Angebot steht. Lieben, nichts ist gefährlicher als ohne Barmherzigkeit, als ohne Vergebung vor Gott zu leben. Nichts ist gefährlicher. Mit der kleinsten Schuld, die du und ich irgendwie mitbringen könnten, würden du und ich Gott nie überleben. Und umso befreiender ist es, dass Gott in seiner Barmherzigkeit von Schuld freispricht. Und in dem Moment, wo Gott uns davon freispricht, macht er uns gleichzeitig die Tür auf, die Möglichkeit auf, ewig bei ihm zu sein, bei ihm sein zu können und bei ihm sein zu dürfen. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. So nennt Petrus das hier auch. Kinder werden geboren und leben danach. Gott vergibt Schuld, gibt uns die Möglichkeit, in seine Gegenwart zu kommen, gibt uns die Möglichkeit, ewig zu leben und spricht dann auch von einer Geburt, von einer Wiedergeburt. Vergebung ist der Start in ein ewiges Leben. Ich möchte eine kurze Anekdote teilen von einem Studenten, den ich mal in Heidelberg kennenlernen durfte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier schon mal geteilt habe. Ist auch schon über 10 Jahre her, aber ich werde es, glaube ich, nie vergessen. Ich habe zusammen mit einigen anderen eine Freundin in Heidelberg besucht und die lebt in einem Studentenheim mit anderen Studenten zusammen.
Und ja, es waren jetzt Studenten aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen. Und unter anderem war da ein Theologiestudent mit dabei. Und wie das bei Studenten halt so ist, die haben viel zu pauken, die haben viel zu lernen, es gibt Klausurphasen und da gibt es auch immer so Phasen, wo Studenten dann nervös werden, wo die richtig büffeln, wo die richtig in die Vollen gehen, wo sie sich dann stressen wegen der anstehenden Klausuren und Prüfungen. Und dieser Theologiestudent, das war so ein Typ, der hat viel geschlafen, der war locker weg, der war ausgeglichen, wo die anderen sich gestresst haben, wo die sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um für irgendwelche Prüfungen zu büffeln, da hat er seine 10 Stunden voll gemacht, das machte dem gar nichts. Und wenn man ihn dann darauf angesprochen hat, dann meinte er, ey Leute, was stresst ihr euch? Wir leben ewig. Und ich weiß nicht, ob der Typ einfach nur schrecklich faul war oder ob der vielleicht theologisch doch echt etwas sehr tief verstanden hat. Auf jeden Fall hat er recht. Nachfolger Jesu leben ewig. Und das zu wissen, Leute, das schenkt uns eine echte, eine lebendige, eine real zu erwartende Hoffnung. Das ist doch mal eine Perspektive. Jesus macht uns Menschen zu Menschen mit Hoffnung. Und Petrus, er beschreibt das hier, er spricht von dieser Hoffnung, von dem, was wir erwarten. Und er macht das ein Stück weit irgendwie mit so poetischen Worten, versucht das irgendwie etwas schön zu umschreiben, wenn er hier sagt, ja, dass im Himmel etwas Unvergängliches, etwas Unbeflecktes, etwas Unverwelkliches auf uns wartet. Und irgendwie klingt das ja, wenn ihr mich fragt, das klingt so ein bisschen surreal, das klingt so ein bisschen idealistisch, aber es ist genau das, was Gott uns verspricht. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass unser Herz, ich rede von meinem Herz, aber ich glaube, bei euch wird es genauso sein, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass unser Herz sich nach weit mehr sehnt, als diese Welt zu bieten hat. Es gibt vieles im Leben, was man echt genießen kann, wo man mit Lebensfreude einfach dankbar sein darf, wo man Dinge genießen kann, wo man sich über das Leben freuen kann. Hängt sehr stark davon ab, wo man auf der Welt unterwegs ist, wo man gerade lebt und wie es dazu geht. Man braucht nur mal die täglichen Schlagzeilen aufzumachen. Ihr Lieben, es ist nicht überall so schön wie bei uns. Und bei aller Lebensfreude, die wir genießen dürfen, die auch ich genießen darf, muss ich sagen, ihr Lieben, ich sehne mich nach etwas, nach mehr, als diese Welt zu bieten hat. Und hier ist der Punkt. Das ist möglich, weil Jesus auch verstanden ist. Leute, wir haben heute was zu feiern. Dass Jesus auch verstanden ist, das ist ein Triumph, den man in Worte eigentlich nicht fassen kann. Heute Morgen klingelte mein Wecker schon, jetzt muss ich kurz überlegen, vor 5 Uhr. Wir sind mit einer ganzen Gruppe von Jugendlichen früh morgens noch vor 6 Uhr los auf den Fellmerstod hoch, um den Sonnenaufgang mitzuerleben. Und das ist mittlerweile eine Tradition in der Detmold Nord. Und man fragt sich, was bringt junge Menschen dazu, zu einer Zeit aufzustehen, wo sie normalerweise erst schlafen gehen und dann als ganze Gruppe so einen Berg hochzulaufen, um da morgens in aller klirrenden Kälte bei Wind eine Gitarre auszupacken und Lieder zu singen. Das ist deswegen so, weil es was zu feiern gibt. Jesus lebt, das gilt zu feiern. Ich fand es wunderschön. Wir sind dann da heute Morgen hoch. Guckt natürlich mit 2 Augen gleichzeitig durch Schlüssel noch. Aber als wir dann da oben ankamen, es war wunderschön. Die Sonne ging auf. Lukas hat die Auferstehungsgeschichte gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Dann haben wir 5 Lieder zusammen gesungen. Mussten die Gitarrenspieler ab und zu mal auswechseln. Aber es war echt einfach wunderschön. Ihr Lieben, wir haben was zu feiern. Dass Jesus lebt, das ist ein Triumph. Und Petrus wusste, ohne diese Auferstehung gibt es kein ewiges Leben für ihn persönlich. Ohne Jesu Auferstehung ist auch für dich und mich kein ewiges Leben möglich. Jesus als Person ist unser Schicksal. Mein und dein Schicksal hängt mit dieser Person unmittelbar zusammen. Am Auferstehungstag hat Petrus davon wahrscheinlich herzlich wenig verstanden. Aber Jahre später, als er sein Herz sortiert hatte, als ihm vieles klarer geworden war, er schon jahrelang ohne aber mit Jesus unterwegs gewesen war, da hat er das sehr klar vor Augen. Und das teilt er uns mit und möchte uns einfach Mut machen. Einer, der bei der Auferstehung nicht dabei war, der sich aber auch intensiv damit beschäftigt hat, das war Paulus. Von dem möchte ich auch ein paar Verse lesen. Und zwar finden wir die im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13 bis 17. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17. Ich lese zuerst. Ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, in Bezug auf die Entschlafenen. Oh, so eine schöne Umschreibung für Verstorbene. Damit ihr nicht traurig seid, so wie die anderen, die nicht eine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, ebenso wird Gott auch durch Jesus die Entschlafenen zusammen mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn Dagebliebenen, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Weil er selbst, der Herr, mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit einer Posaune Gottes vom Himmel niederfahren wird. Und zuerst werden die Verstorbenen in Christus auferstehen. Nachdem werden wir, die Lebenden, die Dagebliebenen, zur gleichen Zeit zusammen mit ihnen in Wolken in die Luft entrückt werden, dem Herrn zu begegnen. Und so werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. Ihr Lieben, was für ein Moment! Stellt euch mal vor, wenn wir irgendwann mal die Augen wieder aufschlagen und das Erste, was wir sehen werden, wird Jesus sein. Wir werden die Augen aufmachen, das Erste, was wir sehen werden, das wird unser Schöpfer sein. Der uns ins Dasein rief, der uns liebt, der für uns Mensch wurde, der für uns starb und auferstand. Und wir haben die Zusage, dass wir dann auf immer, für immer bei ihm zusammen oder mit ihm zusammenbleiben dürfen. Und dass das nie aufhören wird. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Aber nun der Reihe nach. Also Paulus, er schreibt hier an die Thessalonicher, die sich scheinbar irgendwie den Kopf darüber zerbrochen haben, wie das denn sein wird, wenn Jesus wiederkommt und wie wird das sein mit den Menschen, die dann schon gestorben sind, wie wird das sein mit den Menschen, die da noch leben. Und um es kurz zu machen, Paulus, er rechnet damit, dass Jesus wiederkommt und erklärt die Thessalonicher auf und argumentiert gegen ihre ja, so besorgten Überlegungen, indem er darauf hinweist, dass, ja, er sagt den Thessalonichern, Leute, wenn Gott doch Jesus auferwecken konnte, dann wird er auch dich und mich irgendwann auferwecken. Nachfolger von Jesus haben eine Hoffnung, eine Auferstehungshoffnung. Und wenn du noch ohne Hoffnung unterwegs bist, dann bist du noch nicht mit Jesus unterwegs. Jesus ist jemand, der echte Hoffnung gibt. Und lass uns auch als Nachfolger Jesu, die wir Jesus kennen, die wir vielleicht täglich echt die Bibel in die Hand nehmen, täglich ins Gebet gehen, diese Wahrheit für uns ganz neu fokussieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich in meinem Alltag denke eigentlich weniger, also es nimmt zu, muss ich auch zugeben, aber ich denke irgendwie weniger darüber nach, wie es mal sein wird, wenn ich Jesus begegnen werde und wie schön das sein wird. Sehr viel öfter sind es irgendwie Dinge des Alltags, die mich beschäftigen. Sind es die Dinge aus den Schlagzeilen, sind es die Dinge, die den privaten Haushalt betreffen, das private Leben, sind es Dinge aus der Gemeinde, Termine, die anstehen, Meetings, die anstehen, ein Gottesdienst, eine Jugendstunde. Es hat alles irgendwie, klar, es hat seinen Platz, es hat seine Relevanz. Aber lasst uns diese Hoffnung, dass wir Jesus einst sehen dürfen, dass wenn wir die Augen aufschlagen werden, das Erste, was wir sehen werden, Jesus sein wird, lasst uns das doch echt ganz neu fokussieren und unser Herz füllen. Vielleicht kommt dir bei diesen Worten der Gedanke auf, dass das doch alles irgendwie Zukunftsmusik ist. Vertröstet man hier nicht so ein bisschen billig, ja, die Menschen auf die Zukunft? Und ich muss sagen, in der Tat, Nachfolger Jesu hoffen auf eine andere, auf eine bessere Welt. Es gibt in dieser Welt vieles zu verändern. Es gibt vieles in dieser Welt, was lebenswert ist, was schön ist, was einen Wert hat. Aber unsere eigentliche Hoffnung, Leute, das ist echt eine andere. Unsere Hoffnung ist, dass wir auferstehen werden. Und dieser Jesus, der lebt, er steht dafür Garantie. Ich persönlich erlebe, wenn ich darüber nachdenke, echt tiefen inneren Frieden, wenn ich mir das einfach bewusst mache. Und mein Herz sagt mir, ja, es ist genau das, wonach ich mich sehne, ewig zu leben. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus auch verstanden ist und dass das für mich irgendwie auch bedeutet, dass ich mal auferstehen werde, wenn ich das so richtig versuche, konkret werden zu lassen in meinem Kopf, dann geht es mir wie den Jüngern damals. Eigentlich kann ich das so richtig mit meinem Kopf nicht fassen. Und ich glaube, ich bin da auch nicht allein. Es gab eine Situation, wo Paulus mal die Stadt Athen besucht hat. Und dann geht er so durch Athen durch und die Athener waren wohl bekannt dafür, dass sie sehr offen waren für neue Weltanschauungen, für neue Philosophien, für religiöse Dinge. Und da konntest du hingehen, du konntest mit denen über alles plaudern, die haben interessiert zugehört, denen mit dir argumentiert. Und jetzt kommt Paulus dahin und erzählt denen das Evangelium und er redet von der Auferstehung. Und als er von der Auferstehung redete, da haben diese Leute, die sonst für alles offen waren, die haben Paulus ausgelacht. Also denen konntest du echt alles erzählen, aber wenn du denen von der Auferstehung gesprochen hast, dann haben gesagt, nee, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Das funktioniert nicht. Und lachten Paulus aus. Und das fühle ich, Leute. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde es schön, wie Arthur es vorhin in der Anmoderation gesagt hat, dass es so passend, dass diese Wahrheit, diese Tatsache der Auferstehung die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnung ist. Es ist vielleicht auch die wir mit unserem Verstand am schwersten zu verdauen haben. Aber am Ende ist es nicht die Frage, wie gut unser Verstand das verdauen kann, wie gut wir das mit dem Verstand greifen können. Am Ende zählt eine Frage, ist es wahr oder nicht? Und mir scheint es so, dass unser Herz diese Auferstehungswahrheit oft besser irgendwie begreifen und packen kann als unser Kopf. Zurück zur Ostergeschichte. Petrus und Johannes, die waren gegangen, so in ihren Gedanken, und Maria blieb zurück beim Grab. Sie war scheinbar noch nicht fertig damit, das Ganze, was sie erlebt hatte, was passiert war, irgendwie zu verarbeiten. Lass uns das mal lesen aus dem gleichen Kapitel, Johannes 20, die Verse 11 bis 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Ich glaube, es ist heute Morgen schon klar geworden, dass das Auferstehungseignis an sich so in all dem, was die Bibel uns erzählt, ein absolutes Mega-Ereignis ist. Ein Mega-Ereignis. Und als Jesus auferstanden ist, dann zeigt er sich aber nicht zuerst irgendwie der lokalen Pressestelle von irgendeiner Landeszeitung dort in Israel. Er klopft auch nicht an die Tür von ranghohen Politikern oder den Geistlichen zur damaligen Zeit. Er geht auch nicht zu irgendwelchen gesellschaftlich bedeutenden Menschen, sondern zuerst begegnet Jesus an diesem Morgen dieser ehemals okkult belasteten Frau, die ja in ihrer Trauer noch auf der Suche nach Jesus ist. Vielleicht war Maria die verletzlichste Person, die irgendwie Teil dieser Auferstehungsgeschichte war, die dabei war. Jedenfalls war sie eine Person, die mit ihrem Herzen an Jesus hing. Und sie hatte den Tod von Jesus ja, wie gesagt, offensichtlich noch so gar nicht verarbeitet. Und sie war es, die Jesus als erstes begegnen durfte. Sie war die Erste, die wirklich wissen durfte, Jesus lebt. Sie war die Erste, die nach der Auferstehung Jesu ein sehr persönliches, ein sehr intimes, ein sehr tiefes Gespräch haben durfte. Nur Jesus und sie. Und Jesus macht uns damit deutlich, dass Glaube etwas sehr Persönliches ist. Dass Jesus den Einzelnen sieht und dass dieser oder diese Einzelne Jesus sehr viel bedeutet. Die große Bühne, die war Jesus echt herzlich egal. Jesus, er sieht den Menschen. Maria war es dann auch, die zumindest einigen anderen Jüngern dann erzählen durfte, dass dieser Jesus lebt. Und das scheint bei denen nur mittelmäßig angekommen zu sein. Das haben die noch nicht wirklich gepackt. Also setzen die sich abends aus Furcht vor den Juden, wie es da heißt, kauern die sich irgendwie hinter verschlossenen Türen, wissen nicht so recht, wie es weitergehen soll, haben Angst, sind unsicher. Ja, eigentlich total orientierungslos. Mit dem, was die Frauen da erzählt haben, sind sie wahrscheinlich noch verwirrter als vorher. Und wo die da so zusammensitzen, tritt Jesus bei verschlossenen Türen in ihre Mitte und grüßt mitten in ihre Angst hinein mit diesen, wie ich finde, so mächtigen Worten: Friede sei mit euch. Frieden im Herzen und ein lebender Jesus, das ist nicht voneinander zu trennen. Vielleicht sind deine Herzenstüren auch noch zu. Bildlich gesprochen. Vielleicht kannst du das für dich auch noch echt nicht so wirklich greifen. Vielleicht hast du von Jesus noch gar nicht viel gehört. Vielleicht bist du mit vielen Botschaften über Jesus aufgewachsen, christlich sozialisiert. Aber irgendwie kannst du es noch nicht wirklich für dich packen. Dann spricht Jesus auch in dein verschlossenes Inneres heute Morgen hinein und bietet es dir an, als Auferstandener, dir ganz persönlich: Friede sei mit dir. In diesem Sinne, Jesus lebt. Amen.